Herzlich willkommen bei Einzigarztig, dem Podcast nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, die selbstbewusst, klar und unbeschwert Beruf, Familie und Freizeit genießen und sich selbst und andere souverän führen möchten. Wir sind Dr. Susanne Löffner und
Dr. Henna Sturzenhecker, zwei erfahrene Ärzte und Coaches. Und wir unterstützen dich auf deinem ganz persönlichen Berufs- und Lebensweg. Worum geht's bei Einzigarztig? Es geht um Medizin, MedizinerInnen und Menschen.
In der heutigen Folge geht es um das Thema Moral Distress oder Moral Injury. Und hierüber unterhalte ich mich mit einer wunderbaren Ärztin, und zwar mit Frau PD Dr. Katharina Schütte-Nüttgen, die bereits zum zweiten Mal hier bei Einzigarztig ist. Vielleicht erinnerst du dich an unser Interview damals. Wir sprechen drüber, was bedeutet Moral Distress, wie entsteht er und was kann sowohl die Klinik oder das Unternehmen, der Arbeitgeber tun, aber auch, was kannst du selbst tun, wenn du davon betroffen bist. Und vielleicht macht es auch sonst Sinn, darüber besser Bescheid zu wissen, um vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig zu merken, wenn da was im Busch ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigarztig. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Und zwar jemand, der schon mal da war. Falls ihr das genauer hören wollt, hört doch mal bei Hashtag 52 rein. Das ist PD Dr. Katharina Schütte-Nüttgen. Und ich freue mich total, dass ich sie zum zweiten Mal hier bei mir begrüßen darf. Letztes Mal ging es eher darum, dass sie sich vorgestellt hat. Heute haben wir ein bestimmtes Thema, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Katharina.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, du bist übrigens die, deren Interview der meistgehörte Podcast oder die meistgehörteste Podcast-Folge immer noch ist. Also insofern bin ich sicher, dass wir heute wieder gut an Zuhörern gewinnen werden. Ja, schön, dass du da bist. Und wir wollen uns ja heute über den Moral Distress unterhalten. Und da bist du ja eine gewisse Fachfrau. Und bevor wir aber zu dem Thema gehen, vielleicht kannst du ganz kurz dich nochmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, ich bin Katharina Schütte-Nüttgen. Ich bin Ärztin für Innere Medizin, Notfallmedizin beziehungsweise die klinische Notfall-, Akut- und Notfallmedizin und Palliativmedizin. Ich bin momentan als Oberärztin in der Notaufnahme am Elisabeth-Krankenhaus in Essen tätig und habe Medizin studiert in Münster, war dann knapp 10 Jahre in Münster an der Uniklinik, dort auch längere Zeit in der Notaufnahme. Habe dann ein Jahr Palliativmedizin in Freiburg an der Uniklinik gemacht und bin jetzt wieder seit etwas mehr als 2 Jahren in der Notaufnahme hier im Ruhrgebiet, wo ich gebürtig auch herkomme.
Also back to the roots, genau. Sozusagen.
Genau.
Ja, schön. Und vielleicht, um überzuleiten, wie bist du denn zu dem Thema Moral Distress gekommen?
Ich habe eine Sache übersprungen, vielleicht so ein bisschen. Ich habe während des Wechsels zwischen meiner Zeit in Münster nach Freiburg, da hatte ich so eine kurze Auszeit von 3 Monaten und wollte eigentlich irgendwie was komplett anderes machen, was nicht mit Medizin zu tun hat. Und bin dann aber doch irgendwie bei einem Projekt hängen geblieben, was doch wieder etwas mit Medizin zu tun hatte. Und zwar ging es da um ein Projekt zur Untersuchung von eben Moral Distress oder Moral Injury bei Ärztinnen und Ärzten oder Mitarbeitenden in der Akut-Notfall-Intensivmedizin. Und ich hatte mich vorher immer schon so ein bisschen damit beschäftigt, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, wie mache ich denn Medizin auch, mit welcher Haltung und was sind vielleicht auch Herausforderungen so gerade im Bereich Notfallmedizin. Und war schon immer so ein bisschen auch an ethischen Fragestellungen interessiert auch. Und darüber bin ich so ein bisschen in das Projekt auch reingerutscht. Und habe mich da angefangen, eben wissenschaftlich auch mit dem Thema Moral Distress oder Moral Injury zu beschäftigen. Das war jetzt die Kurzversion.
Erklär uns doch erstmal, was ist das überhaupt? Oder was versteht man darunter?
Das ist also diesen Begriff Moral Distress oder Moral Injury, der ist so seit ein paar Jahren so in aller Munde im Bereich so der Medizin beschreibt. Oder ja, ich glaube, es gibt ja immer wieder so Phasen, wo dann so bestimmte Begriffe irgendwie hip sind. und mal ist es Burnout, mal ist es Resilienz und dann ist es irgendwie jetzt Moral Injury oder Moral Distress. was, glaube ich, ja, vielleicht einfach ein Phänomen beschreibt, was es eigentlich schon lange vorher gab und jetzt einfach irgendwie vielleicht einen bestimmten Namen oder mit einem Begriff besetzt oder definiert ist, so. Und es beschreibt letztendlich oder wurde ursprünglich beschrieben oder definiert von einem Pflegewissenschaftler und Philosophen Andrew Jampton, der es definiert hat so als eine psychische Belastung, die entsteht, wenn eine Person eine bestimmte Handlung als richtig empfindet, aber von institutionellen Rahmenbedingungen daran gehindert wird, entsprechend ihrer moralischen Vorstellung zu handeln. So. Und das ist so die ursprüngliche Definition und dann im Laufe der Zeit wurde es dann nochmal weiter auch untersucht, auch wissenschaftlich beforscht und sind dann erweiterte Definitionen, was heißt denn moralischer Stress, dazugekommen. Und da kann man letztendlich so in dieser erweiterten Definition Furi heißt die Kollegin, eine Philosophin auch, die hat es dann nochmal erweitert definiert. Die sagt, man kann eigentlich so unterschiedliche Formen von moralischem Stress, / Distress empfinden. Einmal einfach aufgrund von Unsicherheit vielleicht im Hinblick auf bestimmte ethisch-moralische Entscheidungssituationen, wo ich einfach so das Gefühl habe, ich weiß gerade eigentlich gar nicht, was denn hier die richtig oder die gebotene Handlung wäre. Und dann gibt es so die Kategorie moralische Konflikte oder moralische Dilemmata, so dieses Gefühl, egal was ich mache, ich kann es eigentlich gar nicht richtig machen in bestimmten Entscheidungssituationen. Wenn vielleicht einfach verschiedene Werte oder Prinzipien miteinander einfach im Konflikt stehen oder kollidieren. Und dann gibt es eben diese weitere Kategorie Moral Distress aufgrund von Einschränkungen meiner eigenen Handlungsfähigkeiten. Wenn ich selbst das Gefühl habe, ich weiß eigentlich, was gerade richtig ist oder was geboten ist, ich kann es aber nicht umsetzen. Also so das Gefühl, irgendwas läuft hier falsch, das ist eigentlich nicht das, was meiner Haltung oder meinen Werten oder Prinzipien entspricht. Und das ist eigentlich so die Form, am meisten zu einer Belastung führt oder die letztendlich gemeint ist mit dieser engen ersteren Definition Moral Distress oder Moral Injury. Und der ganze Ansatz letztendlich oder des Moral Distress, Moral Injury kommt ursprünglich eigentlich aus dem Militär, aus der Bundeswehr, wo das Ganze eigentlich schon länger auch wissenschaftlich untersucht wurde, auch im US-amerikanischen Raum. Und meint da im Prinzip die Belastung, die bei Soldaten entsteht, wenn sie irgendwie, gezwungen werden. Das wird zum Beispiel damit verglichen, Soldaten, die gezwungen werden, andere Menschen zu töten. Und das klingt erstmal wie ein krasser Vergleich, so, aber so die Psychopathologie, die dahinter steckt, ist eigentlich eine ähnliche. Ich bin gezwungen, etwas zu tun, was eigentlich meinen eigenen ethisch-moralischen Wertvorstellungen widerspricht.
Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass das so Notfallmedizin, Intensivmedizin, dass das da auch eine Rolle spielt. Und da kann ich mir das ja tatsächlich auch gut vorstellen. Also gerade jetzt, wenn es vielleicht um Entscheidungen, so End-of-Life-Care oder in dem Bereich geht, wo vielleicht einerseits die Erwartungen sind, man muss alles tun, andererseits man vielleicht das Gefühl hat, man würde den Menschen lieber gehen lassen. Ist das so ein passendes Beispiel dafür?
Zum Beispiel, ja. Also man kann es so in zwei Kategorien unterteilen. Was können Ursachen sein für zum Beispiel Moral Distress oder Moral Injury? Und das können einmal, man sagt so äußere Ursachen im System, in der Organisation, vielleicht wo ich tätig bin, sein. Zum Beispiel, wie du sagst, so dieses Prinzip der Übertherapie. Also ich habe das Gefühl, jetzt wird hier irgendwie noch alles an invasiven, intensivmedizinischen Maßnahmen durchgeführt. Und eigentlich ist vielleicht ein palliatives Therapieregime vielleicht eigentlich angezeigt hier bei den Patienten. Oder es kann aber auch das Umgekehrte sein. Ich habe das Gefühl, der Patient ist nicht richtig versorgt oder unterversorgt aufgrund von begrenzten Ressourcen vielleicht. Zeitmangel, Personalmangel, solche Dinge. Ich werde dem Patienten gar nicht richtig gerecht bis zum im schlimmsten Fall Triage, vielleicht so das Stichwort auch. Also sowohl die Übertherapie, aber auch die Unterversorgung, die als Stress wahrgenommen werden kann. Oder auch Situationen, wo ich vielleicht das Gefühl habe, die Patientenautonomie wird nicht richtig respektiert oder gewürdigt, weil vielleicht Angehörige so diesen Wunsch haben, es soll noch alles gemacht werden an bestimmten Maßnahmen vielleicht noch. Oder es wird vielleicht auch manchmal einfach nicht richtig kommuniziert über bestimmte Therapieziele, je nachdem, oder der Patient vielleicht nicht richtig eingebunden auch. Manchmal auch gerade so im Bereich der Notfallmedizin, einfach wenn man gezwungen ist, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, die vielleicht durchaus eine existenzielle Konsequenz auch haben können für den Patienten, einfach weil man in der Situation einfach noch nicht Informationen oder ausreichend Informationen hat, aber letztendlich eine Entscheidung treffen muss. Das können auch mal so Ursachen sein, wo ich einfach so moralische Konflikte oder moralischen Stress empfinde. Und dann letztendlich muss man aber auch immer sagen, es wird ja momentan auch viel gemeckert, gejammert, so das System ist schuld, das Gesundheitssystem und all die Dinge. Es fehlt überall an Personal, an Zeit und die Rahmenbedingungen sind einfach schrecklich. und zu einem gewissen Grad stimmt das absolut. Ich glaube, da muss ich auch einiges ändern. Aber es gibt auch, und das zeigen eben die Untersuchungen letztendlich auch, kann auch neben den äußeren Ursachen, können es auch innere Ursachen sein beim Mitarbeitenden oder bei den Kolleginnen und Kollegen selber, warum ich vielleicht moralischen Stress empfinden kann. Das kann manchmal vielleicht einfach sein, wenn ich selbst jemand bin, der eine hohe moralische Sensibilität oder Verantwortung hat, stark ausgeprägte Werte vielleicht auch, oder ich habe selbst sehr hohe Ansprüche, vielleicht so der Hang zum Perfektionismus, wo sich, glaube ich, gerade viele Mediziner manchmal auch an die eigene Nase fassen dürfen, so was sind meine eigenen Ansprüche. Das können auch mal so, oder ich habe das Gefühl, ich lege sehr viel Wert vielleicht auf Anerkennung von außen, Feedback durch andere, solche Dinge. Das können manchmal auch Situationen sein, wo Mitarbeitende vielleicht Stress empfinden oder sie fühlen sich nicht ausreichend einbezogen in bestimmte Entscheidungen vielleicht. Das können auch mal solche Sachen oder Ursachen letztendlich sein. Vielleicht auch, wenn sie sich besonders stark irgendwie mit dem Patienten identifizieren. Also da finde ich es immer wichtig zu sagen, okay, es gibt einmal die äußeren Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, aber es gibt auch immer persönliche Dinge und innere Ursachen oder ja Faktoren, die mit dazu beitragen können. Also beides, finde ich, ist immer wichtig mit anzugucken.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil, wie du ja weißt, ich befasse mich ja viel mit dem Thema Stress, also Stress bei Ärzten an sich, also jetzt nicht auf den Moral Distress oder Stress bezogen. Und da geht es ja auch darum, dass es einerseits den Stressor der äußeren Umstände gibt und auf der anderen Seite aber die innere Bewertung, die eine ganz große Rolle spielt, ob ein Stressor wirklich Stress macht oder eben nicht. Und das scheint ja dann in dem Fall auch extrem zu sein. Oder damit verantwortlich zu sein, was aber ja auch wieder die Chance gibt, dass man selber was dagegen tun kann.
Ja. Ja.
Also da sind wir wieder beim Stichwort Selbstwirksamkeit.
Ja.
Mir ist gerade noch was anderes aufgefallen. Du hattest ja die Unterversorgung auch als Grund genannt. Da fällt mir natürlich spontan die Corona-Zeit, weil du ja auch die Triage erwähnt hast, ein. War das denn ein Zeitpunkt, wo es besonders häufig aufgetreten ist? Oder ist es einfach untergegangen in den insgesamt vielen Herausforderungen, die es in dem Bereich gibt?
Ja, ich glaube, die Corona-Zeit, das war so eine Phase, wo viele Dinge im Gesundheitswesen, die vielleicht vorher schon vielleicht nicht optimal liefen, so ein bisschen demaskiert wurden einfach. Wie durch so ein, viele sagen ja auch, wie durch so ein Brennglas, wo vieles nochmal irgendwie deutlich wurde. Und das war schon, das sieht man auch so an den Untersuchungen, an den Studien, die jetzt so aufgeploppt sind zu dem Thema. Das war die Phase, die Corona-Phase, wo dieses Phänomen nochmal ja sehr in den Vordergrund gerückt ist und auch überhaupt erstmal vielleicht nochmal auch in einem größeren Rahmen auch evaluiert wurde oder untersucht wurde durch die Corona-Zeit. Eben durch genau die Fragen oder auch die Sorgen vielleicht, haben wir genug Ressourcen, haben wir genug Personal, haben wir genug Material, all diese Dinge. Und verbunden mit einer großen Unsicherheit vielleicht auch, was kommt da auf uns zu überhaupt? Und im Nachgang sicherlich schon die Situation, die vielleicht in Kliniken mal mehr, mal weniger häufig dann auch eingetreten sind. Schlimmstenfalls, ich muss jetzt triagieren. So, das ist ja diese Überschrift, die über dem Ganzen steht. Wobei ich finde es immer wichtig, das sehr differenziert zu sehen. Was heißt das in diesem Bereich auch? Aber das sicherlich hat nochmal dazu geführt, dass das Phänomen Moral Distress nochmal ja überhaupt so präsent wurde, glaube ich. Ein Begriff, den viele vielleicht vorher gar nicht kannten oder ein Gefühl, was man häufig vielleicht vorher schon auch mal empfunden hat, aber jetzt hat es halt irgendwie diesen Namen bekommen.
Ja. Ist denn, du hattest ja vorhin auch so den Personalmangel oder die geringere Zeit am Patienten genannt. Das ist ja was sich im Gesundheitssystem sicher negativ entwickelt hat, dass wir einfach mit weniger Personal immer mehr machen sollen, auch Dinge, die wir vielleicht gar nicht so als sinnvoll erachten. Kann man denn dann sagen, dass dadurch der Moral Distress auch zugenommen hat in den letzten Jahren? Oder hat es nur eine andere Qualität oder wird es jetzt einfach bewusster oder man redet mehr drüber? Was würdest du dazu sagen?
Beides, glaube ich. Also ich glaube, dass es schon ein Thema oder eine Rolle spielt, dass wir zunehmend einfach wirklich begrenzte Ressourcen haben im Gesundheitswesen. Und ich glaube, das gilt es erstmal auch zu akzeptieren, so dass es so ist, gerade wie es ist. Ich finde es immer wichtig, wirklich auch beide Seiten zu berücksichtigen, auch im Hinblick auf das, was können wir denn tun eigentlich so, dass es zum einen im Präventionsverständnis würde man ja sagen, es gibt die Verhältnis- und die Verhaltensprävention. Also einmal die Verhältnisprävention, wir müssen an den Bedingungen im System was ändern im Gesundheitswesen, aber auch die Verhaltensprävention, wo können wir gucken, was können wir bei den einzelnen Mitarbeitenden oder bei Teams, wo können wir da ansetzen, um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Leute gut und gesund weiterarbeiten können und möchten auch. Und finde ich, ist immer beides wichtig. Wir können nicht nur sagen, okay, wir müssen jetzt auf die Leute, aufs Personal schauen, die müssen jetzt alle noch belastbarer, noch resilienter werden. So. Da gilt sicherlich auch im Sinne jetzt der Verhältnisprävention zu sagen, da müssen sich auch die strukturellen Rahmenbedingungen ändern. Und ich glaube, ich sehe es nach wie vor so, die Arbeit in der Medizin, ob in der Klinik oder in der Praxis, ist ein wunderbarer Beruf, bringt Herausforderungen mit sich, aber es ist ein schöner und ein sinnstiftender Beruf auch. Und würde mir da einfach wünschen, dass wir doch irgendwie die Bedingungen so verändern, dass wieder mehr Menschen auch sagen, ich bleibe in diesem System und ich möchte weiter gut und gesund auch in diesem System arbeiten. Und ich glaube, das ist die Herausforderung so. Weil viele Menschen, die dann sagen, das ist wahrscheinlich auch so das, worauf du, was du ansprichst, viele, die eigentlich gerne diesen Beruf ausüben, die aber sagen, ich kann so nicht mehr arbeiten unter diesen Bedingungen. Und wo man auch weiß, die würden auch zurückkommen wieder, wenn sich die Bedingungen ändern würden. Und ja, ich glaube, da gilt es zu gucken, ja, was mich manchmal so beschäftigt, auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich dann spreche, denen geht es häufig nicht besser, wenn sie nicht mehr in der Klinik oder in dem Bereich arbeiten, weil sie eigentlich das aufgeben, was ihnen Freude macht und was auch grundsätzlich sie als eine sinnstiftende, sinnvolle Arbeit empfinden und auch eine Ressource sein kann. Und ich glaube, da gilt es gut hinzugucken, ist es wirklich richtig, dann zu sagen, ich steige aus, ich gebe jetzt was auf, was mir eigentlich Freude macht, was ich als sinnstiftend empfinde. Oder zu gucken, wo können wir anders ansetzen, wohl wissend, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen das komplette Gesundheitswesen, die Rahmenbedingungen umkrempeln können, aber zu gucken, was können wir im Kleinen tun, damit doch die Leute, die eigentlich gerne diesen Beruf ausüben, da bleiben oder wieder zurückkommen. So, ja.
Also ich gehe da sogar immer noch ein bisschen weiter. Also du hast das schon ja richtig angesprochen. Letztendlich haben wir uns ja alle für das Medizinstudium entschieden, haben uns da auch 6, 7, wie viel Jahre durchgequält oder da viel angestrengt, weil wir ja einen bestimmten Sinn dahinter gesehen haben oder ein Ziel. Und das aufzugeben macht natürlich auch einen gewissen Frust. Und dazu kommt immer noch, ich sage immer, wenn du deinen Job wechselst, du nimmst dich immer mit. Also die Themen, die dich vorher belastet haben, also von dir ausgehend, die hast du wahrscheinlich in anderen Bereichen nachher auch. Und deswegen liegt es mir auch so am Herzen zu sagen, lass uns doch lieber gucken, wie kannst du hier glücklicher werden in dem, was du tust. Aber wenn wir jetzt noch mal
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, so ein bisschen sensibel dafür zu sein, dass wir es im Gesundheitswesen immer mit unterschiedlichen Werten und Verantwortlichkeiten zu tun haben auch. Also, dass ich jetzt vielleicht als Ärztin oder als Arzt oder als Pflegekraft vielleicht nicht nur sagen kann, mir ist es jetzt wichtig, dass jetzt die Art von Medizin oder die beste Art von Medizin bei diesem Patienten umgesetzt wird, sondern wir haben es auch immer damit zu tun, wir haben begrenzte Ressourcen im Gesundheitswesen. Und da sind es auch mal die Werte oder Verantwortlichkeiten, die auch vielleicht die Klinikleitung oder die Geschäftsführung hat, die auch zu würdigen sind, weil auch die haben bestimmte Verantwortlichkeiten oder Verpflichtungen, drauf zu schauen, dass letztendlich auch die Ressourcen da sind. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man auch uns Ärzten auch zutrauen, dass wir durchaus in der Lage sind, auch ressourcensparend Medizin zu machen. In einigen Bereichen muss man vielleicht ganz kritisch auch sagen, da hat die Medizin es übertrieben vielleicht auch. Und da gilt es kritisch zu gucken, okay, wo können wir mit den Ressourcen, die jetzt gerade da sind, gute, vernünftige Medizin machen? Und manchmal, glaube ich, muss man momentan auch einfach aushalten, dass nicht immer alles für alle immer möglich ist. So, die radikale Akzeptanz.
Ja, genau.
Du hast ja. Ich finde es immer wichtig, nochmal so ein bisschen über den eigenen Wertehorizont hinauszuschauen, vielleicht so. Das, ja.
Also das finde ich einen ganz tollen Anhaltspunkt, weil wenn wir jetzt uns zum Beispiel überlegen, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel für Ärzte ohne Grenzen oder irgendwas in der Richtung arbeiten, die dann in anderen Ländern sind, wo ganz andere Voraussetzungen sind und die zum Teil sehr, sehr erfüllt wieder zurückkommen. Und das, obwohl sie da ja bei weitem nicht das erreichen können, was man hier bei uns erreichen kann. Also in gewisser Weise sind wir, glaube ich, auch sehr verwöhnt mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Aber natürlich sind auch unsere Patienten sehr verwöhnt mit dem, was sie verlangen können und fordern können. Und ich glaube, diese Ansprüche, die uns dann von außen entgegenkommen, die sind natürlich manchmal auch sehr belastend.
Ja.
Du hast jetzt gerade vorhin ja von Verhaltens- und Verhältnisprävention gesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Verhältnisprävention ja eher das, was dann vom Außen kommt, oder? Was eine Klinik machen kann oder wer auch immer dafür zuständig ist. Hast du da Ideen, was die denn machen können, um das Risiko für Moral Distress ein bisschen zu verringern?
Also es gibt schon ja in vielen Kliniken durchaus Ansätze oder zumindest eine Sensibilität zu gucken, wie können wir Mitarbeitende unterstützen, vielleicht in bestimmten herausfordernden Entscheidungssituationen da Unterstützung zu leisten, sei es durch vielleicht Ethikkomitees oder palliativmedizinische Visiten, zum Beispiel auf der Intensivstation, wo man nochmal kritisch guckt, okay, braucht sie vielleicht einen Therapiezielwechsel oder ein anderes, ein palliatives Therapieregime vielleicht. Oder es gibt in der Intensivmedizin gibt es ja auch den zeitlich limitierten Therapieversuch, dass man sagt, okay, wir gucken jetzt mal bis zu einem begrenzten Zeitraum, aber irgendwann wird die Therapie dann auch begrenzt oder auf ein palliatives Therapieregime vielleicht umgestellt. Und das sind Ansätze, die, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen in den einzelnen Kliniken, Abteilungen, wo sich schon viel Gutes tut und eine zunehmende Sensibilität auch unter den Intensiv- oder Notfallmedizinern, glaube ich, da ist. Aber dafür auch in der Klinik vielleicht Räume zu schaffen, um vielleicht im Team gemeinsam solche Entscheidungen auch zu treffen, dass vielleicht nicht ein Einzelner weil er vielleicht sich verpflichtet fühlt, diese Entscheidung zu treffen und auch alleine die Verantwortung dafür übernehmen muss, sondern dass man dieses auch im Team gemeinsam besprechen kann und auch alle, die in der Patientenversorgung mit beteiligt sind, mit einbeziehen kann, die ja vielleicht manchmal auch Pflegekräfte oder Physiotherapeuten, alle, die irgendwie Bezug zu dem Patienten haben, mitnimmt bei solchen Entscheidungsfindungen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, und da gibt es ja unterschiedliche Formate, Ethikberatung, Ethikkomitees, sowas, was man machen kann. Wobei da, glaube ich, ist auch sich wichtig, darüber bewusst zu werden, auch da gibt's Grenzen manchmal, und das hilft mir auch nicht, wenn ich jetzt nachts um 2 in der Notaufnahme stehe und vielleicht eine Entscheidung treffen muss. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch zunehmend zum einen vielleicht auch dem medizinischen Personal es zuzutrauen. Wir können solche Entscheidungen treffen, aber es vielleicht auch schon einfach mehr zu schulen, dass ich da ethische Kompetenz vielleicht habe. Da gibt es ja zunehmend auch im Studium schon Ansätze, das mit ins Studium mit aufzunehmen, ethische Fallbesprechungen oder solche Formate. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dafür einfach eine Kompetenz bei den Mitarbeitern in der Medizin einfach zu schulen.
Absolut. Und dann ist wahrscheinlich auch das Thema Kommunikation da ein großes Feld, oder? Dass man auch, also angenommen, jemand hat jetzt wirklich ein Problem gehabt bei einer Entscheidung oder es hängt ihm noch nach, dass man dann auch den Raum gibt, darüber zu reden und das nachher zu teilen mit anderen.
Ja, oder auch einfach, dass ich vielleicht im Gespräch nochmal auch die Perspektiven meiner Kollegin einfach nochmal höre und vielleicht auch verstehen kann, warum bestimmte Entscheidungen vielleicht mehrere Komponenten oder immer mehrere Faktoren letztendlich einzubeziehen sind, dass vielleicht ich mit meinem Wertegerüst, mit dem ich jetzt in diese Entscheidung reingegangen bin, vielleicht in meinem kleinen Wertehorizont unterwegs bin, aber es vielleicht auch noch andere Perspektiven auf diese Situation oder auf die Entscheidung gibt, und da einfach zu im Austausch zu sein und zu gucken, es gibt nicht nur schwarz-weiß, wie kommen wir vielleicht gemeinsam auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass wir eine Entscheidung treffen können, die sich für alle okay anfühlt. So.
Ja.
Und ich glaube, da spielen Führungskräfte gerade in der Medizin sicherlich eine große Rolle, einfach auch dafür zu sorgen, dass eine Kultur entsteht, wo ich offen über diese Fragen oder Sorgen, Bedenken vielleicht auch sprechen kann, dann auch im Team.
Was kann denn das für Folgen haben? Also wenn jetzt jemand unter diesem Stress leidet, geht es dann auch so in Richtung Burnout oder gibt es da noch ganz andere Folgeerscheinungen als jetzt durch den, sagen wir, normalen Stress?
Also erstmal sind es Reaktionen, die ganz normale Stressreaktionen sind. Auch manchmal einfach körperliche, vegetative Reaktionen. Ich habe Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrasen. Dann aber auch Gefühle, die vielleicht dazukommen, manchmal auch Schuld und Scham, die häufig damit verbunden sind, solche Dinge, Wut, Zorn manchmal auch auf die Situation, auf das System, wie auch immer so. Viele beschreiben häufig so eine Art emotionale Erschöpfung einfach bis hin zu Symptomen, die so ein bisschen auch Richtung Depression mal gehen können oder auch einer, ja, wie so eine posttraumatische Belastungsstörung, wie im Militär letztendlich, wo das Prinzip oder die das Moral Distress, Moral Injury ursprünglich beschrieben worden ist. Symptome, die wirklich so einer posttraumatischen Belastungsstörung gleichen können, verbunden dann auch ja mit Depression oder auch Suizidalität, schlimmstenfalls auch. Und ich glaube, das ist wichtig, sich darüber auch bewusst zu sein, was das mit den Menschen, mit den Mitarbeitenden macht auch. Und was ich auch ganz, ja, oder nochmal einen wichtigen Gedanken finde, ist, das weiß man auch aus den Untersuchungen im Militär, dass es eine Überlappung gibt zwischen dem Bereich posttraumatische Belastungsstörung, das ist ja so das Klassische, was wir aus dem Militär auch kennen, und aber auch dem Thema Moral Distress oder Moral Injury. Das sind letztendlich zwei unterschiedliche Syndrome, wenn man so will, die aber ähnliche oder überlappende Symptome haben, also ähnliche Reaktionen vielleicht auch auslösen können. Jeder für sich zu sehen oder zu differenzieren, kann man vielleicht sagen, bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist es mehr vielleicht so diese Übererregbarkeit, so Flashbacks, solche Dinge. Und beim Moral Distress oder Moral Injury ist es mehr vielleicht so Gefühle wie Schuld und Scham. Überlappend beobachtet man häufig so dieses Gefühl von Traurigkeit, Angst manchmal auch vielleicht. Und was ich ganz wichtig finde, das weiß man auch aus Forschung oder aus Untersuchungen, dass wenn jemand sowohl eine posttraumatische Belastungsstörung als auch eine moralische Verletzung hat, dann ist das Risiko für Suizidalität nochmal deutlich erhöht. Und dafür sensibel zu sein, das erklärt sich so ein bisschen damit, dass die letztendlich ich durch diese posttraumatische Belastungsstörung ich in einer ja Übererregbarkeit letztendlich bin und durch die zusätzlich damit verbundene moralische Verletzung, also so dieses Gefühl, ich bin eigentlich gar nichts mehr wert vielleicht auch oder ich habe was existenziell falsch gemacht, so ich ja, bin ein moralisch schlechter, verwerflicher Mensch. Wenn das verbunden ist mit der posttraumatischen Belastungsstörung, dann ist, so wird es beschrieben, letztendlich die moralische Verletzung ist der Anlass und durch diese Übererregbarkeit habe ich durch die fehlende Impulskontrolle letztendlich, gib mein Telefon her, durch die fehlende Impulskontrolle führt es dazu, dass dann auch ich ein erhöhtes Risiko habe, den Suizid auch umzusetzen und zu begehen. Und das, finde ich, ist nochmal ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, wenn beides vorliegt, was wir in der Medizin auch nicht selten haben, nach bestimmten Situationen auch eine Traumatisierung im Beruf letztendlich erlebt wird, da ganz besonders sensibel für zu sein, nochmal auch.
Das ist natürlich dann schon, also mal ganz davon abgesehen, dass Ärzte ja sowieso ein sehr hohes Suizidrisiko im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung haben, dass man das auch noch mit auf dem Schirm hat und einfach frühzeitig auch guckt, da irgendwo gegenzusteuern. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja. Ich weiß nicht, ob Erkrankung, sowas, das hängt alles auch so häufig damit zusammen dann.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von der Ärztin in Friedrichshafen, die sich suizidiert hat. Das ist ziemlich durch die Presse gegangen. Das war eine Internistin, die auch wohl Unregelmäßigkeiten in der Klinik festgestellt hat, die immer wieder angeprangert hat. Und letztendlich haben sich dann mehr oder weniger alle distanziert von ihr und sie hat sich dann suizidiert. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich dann auch unter dem Rahmen Moral Distress da zusammenfassen kann, aber ich denke, das sind ja schon Parallelen, wenn man so den Eindruck hat, hier läuft was falsch und ich muss hier irgendwas tun, hier werden die Patienten nicht gut versorgt und ich muss eigentlich was dagegen machen und bekommt nur Widerstand. Das müsste ja eigentlich auch dann unter diesen Begriff passen, oder?
Ich kenne den Fall jetzt nicht. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es kann vielleicht mit einer Rolle spielen.
Ja. Also, mir ist das tatsächlich bisher gar nicht so bewusst gewesen. Also vielleicht auch dass mir, bis ich den Begriff, glaube ich, tatsächlich von dir gelernt habe, dass es das so in der Form gibt. Aber ich finde, das ist alles total schlüssig und erklärt ja auch wirklich ganz viel Druck, den Ärzte und Ärztinnen haben. Und was würdest du denn den Betroffenen oder den Menschen, die merken, oh, ich bin da in irgendeinem Wertekonflikt oder ich komme mit dem und dem nicht klar, was würdest du denen denn persönlich empfehlen?
Ich glaube, was vielleicht erstmal wichtig ist, sich so darüber bewusst zu sein, dass wir Moral Distress oder Moral Injury werden wir nie ganz verhindern können, weil es einfach immer durch die Komplexität in der Medizin, im Gesundheitswesen, werden wir es immer mit verschiedenen Werten oder Verantwortlichkeiten zu tun haben. So, und ich glaube, sich darüber erstmal bewusst zu sein, es wird immer solche Situationen geben, weil die Medizin so ist, wie sie ist. Und dann aber zu gucken, wie kann ich einen guten Weg finden, damit umzugehen oder was kann helfen oder unterstützend sein. Und erstmal, glaube ich, ist es wichtig, auch wenn man sich jetzt auf die äußeren systemischen Faktoren vielleicht bezieht, zu sagen, ich muss das erstmal akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen gerade so sind, wie sie sind. Akzeptanz ist erstmal der erste Schritt. So. Da gibt's auch aus dem US-amerikanischen Raum gibt's auch ein Modell in 4 Schritten, die 4 A's, letztendlich 4 A's, accept, affirm, ich weiß gar nicht mehr, noch irgendwas und act als am Ende. Also letztendlich kann man sagen, als erstes ist es ist zu akzeptieren, die Situation so, wie sie ist. Ist jetzt einfach so. Auch die damit verbundenen, ja, vielleicht auch unangenehmen Gefühle von Wut, von Angst. Erstmal vielleicht es gut zu fühlen, als sich gut zu fühlen, könnte man vielleicht sagen. So. Auch die ja unangenehmen Gefühle erstmal zu akzeptieren. Und dann vielleicht in einem nächsten Schritt auch zu sagen, ja, das, wie ich mich gerade fühle, ist auch angemessen, also es zu validieren, zu sagen, ja, ich fühle, es belastet mich gerade, und dabei aber auch nochmal auch im Sinne dann der eigenen Selbstreflexion vielleicht sich auch nochmal mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen, kritisch nochmal zu überlegen, was ist mir denn als Ärztin oder als Arzt wichtig? Was sind meine Werte? Wofür bin ich angetreten? Was gibt mir Sinn vielleicht auch so? Und ja, da auch zu akzeptieren, zu würdigen vielleicht, dass bestimmte Dinge einfach normal sind, wenn ich in solchen Situationen Stress empfinde oder belastet bin. Es gibt häufig so Kolleginnen und Kollegen, da mache ich jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker, das fällt mir gerade ein, die so dieses Gefühl der emotionalen Entschöpfung oder es gibt auch dieses Phänomen so Cool-Out oder Empathieverlust, was häufig viele beschreiben. So das Gefühl, ich bin so emotional abgestumpft und ich werde dem Patienten gar nicht mehr richtig gerecht. So oder es ist mir alles egal. Und viele leiden darunter, weil sie dann sich häufig sagen, Mensch, was bin ich eigentlich für eine Ärztin, was bin ich für ein Arzt geworden? So wollte ich nie werden. Und das wird häufig von vielen so als Empathieverlust irgendwie beschrieben. Und es gibt im Englischen gibt's einen Begriff dafür, der das beschreibt, der heißt Compassion Fatigue. Und da ist eigentlich die Übersetzung, es ist eine Mitgefühlsmüdigkeit oder Mitgefühlserschöpfung. Und das trifft es eigentlich viel besser als Empathieverlust. Es ist eine Mitgefühlserschöpfung, wenn einfach das Mitgefühl, wenn die Belastung so groß ist, dass das Mitgefühl irgendwann verbraucht ist, ausgeschöpft ist. Und da weiß man auch, dass es erstmal auch ist es eine, ja, eine normale, gesunde Schutzreaktion für die Betroffenen in diesen Situationen, einfach wenn die Belastung zu groß ist. Und man weiß aber auch, wenn ich dann wieder in Phasen komme, wo es ruhiger zugeht, dann kann das Mitgefühl, wenn man so will, auch wieder aufgefüllt werden. So. Aber sich darüber bewusst zu sein, vielleicht, das sind erstmal ja normale, vielleicht auch Schutzmechanismen, wenn ich so fühle oder mich so verhalte auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich bewusst zu werden erstmal. Und dann, wenn ich mich vielleicht ja selbst nochmal auch mit mir selbst auseinandergesetzt habe, das wahrgenommen habe, guck, was ist mir denn wichtig, was sind meine Werte, dann auch zu gucken, wo kann ich denn ansetzen, wirklich auch ins Handeln kommen, ohne dass ich jetzt sage, ich muss jetzt das große ganze System verändern, sondern wo kann ich im Kleinen vielleicht Ansätze oder schon mal Dinge auf den Weg bringen für mich selbst, aber auch vielleicht im Team zu gucken, wo können wir gemeinsam irgendwie für uns im Kleinen was tun, um für uns die Situation irgendwie ja besser, aushaltbarer zu machen oder auch was zu verändern. Manchmal sind es ja nur kleine Dinge, die schon entscheidend sein können. Und ich glaube, da ist einfach das Team eine ganz wichtige Ressource auch. Und vielleicht so ein bisschen auch bei diesen großen ganzen Herausforderungen im Gesundheitswesen den Blick so ein bisschen auf neben den vielen Dingen, die nicht gut laufen, hin und wieder mal so ein Perspektivwechsel auch zu gucken, was läuft denn gut, was ist auch gut, was funktioniert. Und wenn man sich nur am Ende einer Schicht vielleicht zusammensetzt und sagt, Mensch, das haben wir heute gut gemacht, wir können stolz auf das sein, was wir heute geschafft haben. So ein bisschen so eine Haltung der Dankbarkeit vielleicht auch zu etablieren wieder. Und in diesem ganzen großen Mist auch ja den Blick, den Perspektivwechsel so ein bisschen nicht zu vergessen auf das, was gut ist und was funktioniert. So. Und ich glaube, da können wir selbst, kann jeder Einzelne schon auch in der Klinik auch was tun, was anstoßen. Und wenn ich aber selbst auch wirklich merke, da ist was, das läuft jetzt wirklich falsch und das kann ich so nicht mitgehen und vertreten, dann auch den Mut aufzubringen, zu sagen, nein, ja wirklich auch Stellung zu beziehen, Haltung zu beziehen, zu sagen, das geht so nicht und da bin ich jetzt nicht mit einverstanden und auch den Mund aufzumachen. Das braucht manchmal Mut, glaube ich, sicherlich auch. Aber ich glaube, das hat schon auch was mit unserer ärztlichen Profession auch zu tun, dass wir dafür einstehen können und dass man es uns zutrauen darf, dass wir als Ärztinnen und Ärzte da ja durchaus auch Kompetenz haben, da entsprechend gute Entscheidungen zu treffen. So, ja.
Also
und Mut ist ganz wichtig, das wünsche ich uns. So.
Ich fand es jetzt gerade total spannend, weil du die ganzen wichtigen Punkte, die ich ganz allgemein beim Thema Stress wichtig finde, genannt hast. Also einerseits die rigorose Akzeptanz, erstmal annehmen, was ist, es ist, wie es ist, ohne immer gleich in den Kampf zu gehen. Dann hast du ja auch so diese Emotionen zulassen, also dass man sie einfach auch mal spürt und wahrnimmt, ich bin jetzt gerade wütend, es vielleicht auch benennt oder da auf jeden Fall nicht irgendwas unterdrücken, sondern einfach auch mal zu sagen, ja, ich bin jetzt gerade wütend oder ich bin traurig, dass es so ist. Dann hast du im Prinzip auch so diese Mindful Self-Compassion erwähnt, also so dieses, dass man vielleicht auch Mitgefühl mit sich selbst hat oder auch akzeptiert, dass man jetzt gerade so fühlt und so denkt. Und was ich auch sehr schön fand, du hast ja jetzt gerade Stolz und Dankbarkeit genannt. Und das bezeichne ich immer als super Ressourcen, weil das nämlich was ist, was unser Ich quasi stabilisiert. Also wenn wir es schaffen, wirklich authentischen Stolz zu fühlen, dann stärken wir auch unser Selbstbewusstsein. Und genauso ist es auch mit der Dankbarkeit. Also im Prinzip hast du jetzt gerade wirklich so einen Rundumschlag gemacht von dem, was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist. Und ja, am Schluss dann wirklich auch diesen Mut, mal raus aus der Komfortzone und mal anzusprechen, vielleicht sollten wir dies oder das auch ändern. Also das ist ja dann wirklich so ein bisschen der krönende Abschluss. Also erst tun wir was für uns und dann haben wir aber auch die Stärke, vielleicht wirklich was zu verändern. Also
und ich glaube so, also das ist mir auch nochmal ganz wichtig, Akzeptanz heißt nicht alles so hinnehmen, wie es ist.
Nee, auf gar keinen Fall.
Sondern ich glaube, da gibt es durchaus viele Dinge, die sich ändern müssen im Gesundheitswesen. Ganz klar. Auch gesundheitspolitisch so, da muss was passieren. aber zu gucken, vielleicht für mich im Kleinen, was kann ich an kleinen Dingen tun oder verändern auch.
Ja. Ja, genau. Und gar nicht vielleicht immer die ganz großen Schritte erwarten, sondern es reicht ja auch, wenn man vielleicht jemand anderem mal den Raum gibt, sich auszuschütten. Oder wenn man vielleicht zu zweit mal was anders macht. Oder also ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wir da auch wieder aktiv werden können, sowohl für uns als auch für andere.
Und ich glaube, es ist immer, ja, finde ich es hilfreich, das Gefühl zu haben, ich kann selbst was tun. So Stichwort Selbstwirksamkeit immer. Ich habe es selbst irgendwie in der Hand und kann zumindest im Kleinen irgendwie dem was entgegensetzen. So.
Ja, genau. Ja.
Also, manchmal hilft es nur eine andere, eine andere Bewertung des Ganzen schon. Wenn ich selbst vielleicht nichts tun kann, kann ich zumindest gucken, gibt es irgendwie einen positiven Teil an der Sache oder kann ich es irgendwie anders bewerten wieder? Das ist die letzte Möglichkeit, die wir manchmal haben. Oder Humor ist auch eine ganz wichtige Ressource, finde ich.
Ja, genau.
Das hilft mir manchmal auch.
Ja. Da gibt es doch in dem Film Club der Toten Dichter, ich weiß nicht, ob du den kennst, wo der Lehrer sich auf den Tisch stellt und sagt, man muss es einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen. Ja. Und das finde ich so schön bildlich, dass wir ab und zu einfach mal den Standpunkt wechseln dürfen und sich dann alles vielleicht ganz anders zeigt.
Und vielleicht auch manchmal die eigenen Ansprüche etwas zu reflektieren. So. Ja. Und in manchen Situationen muss ich aushalten, dass ich nicht alles perfekt machen kann. Dann ist das so. Ich glaube, das ist schon auch was wir im Gesundheitswesen auch vielleicht noch lernen dürfen.
Also auf einen letzten Punkt möchte ich noch kurz eingehen, weil der mir immer so am Herzen liegt. Und zwar, ich bin immer der Meinung, dass wir oder dass Ärztinnen und Ärzte sehr häufig viel zu viel Verantwortung übernehmen. Also, dass sie das Gefühl haben, sie müssten den Patienten heilen oder sind schuld, wenn der eben nicht ganz gesund wird. Und da versuche ich immer klar zu machen, natürlich sind wir verantwortlich für das, was wir tun und dass wir das im besten Wissen und Gewissen tun und nach unseren Standards machen. Aber ob das letztendlich für den Patienten das Beste ist und ob er daraus wirklich gesundet, das liegt in der Verantwortung des Patienten und nicht in unserer. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, absolut. Ja.
Weil da habe ich ganz oft das Gefühl, dass das eben auch das ist, was so schwer lastet. Also so der Patient auf Intensiv, er verstirbt, obwohl wir alles gemacht haben und wir haben das Gefühl, wir haben irgendwas falsch gemacht. Aber es ist einfach der Lauf der Dinge, dass Menschen manchmal nicht heilen, dass Menschen nicht gesunden oder dass sie auch versterben. Und ich könnte mir gerade so jetzt auch bei dem Moral Distress das auch wieder als großen Punkt vorstellen, dass wenn man so diese Verantwortung übernimmt, dass dann natürlich jeglicher Wertekonflikt noch viel, viel mehr zum Tragen kommt.
Ja. Und da neigen wir ja häufig in der Medizin zu, so für alles die Verantwortung zu übernehmen oder auch alles ja kontrollieren zu können. Manchmal ist ja auch so ein Thema, weil ich dadurch vielleicht es wieder in der Hand habe oder nicht dem hilflos ausgeliefert bin. Das ist ja häufig so, Hilflosigkeit ist einfach noch schlimmer als das aushalten zu müssen. So. Und ich glaube, das ist was wir durchaus lernen dürfen auch noch. Wir neigen in der Medizin häufig dazu, da ist ein Problem, wir brauchen eine Lösung, wir müssen es lösen. Und manchmal gibt es einfach keine Lösung. Manchmal gilt es einfach nur, bestimmte Dinge vielleicht auszuhalten auch und da zu gucken, sind, glaube ich, momentan oder in der Medizin häufig, entweder schauen wir zurück in die Vergangenheit, gucken, was ist nicht gut gelaufen, oder wir sind schon in der Zukunft und gucken, was muss denn besser werden. Aber manchmal einfach im Moment zu bleiben und zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist und es auszuhalten. Ich glaube, das ist manchmal das, was einfach sehr herausfordernd ist auch. Und manchmal vielleicht auch zu akzeptieren, dass in bestimmten Situationen ich vielleicht auch keine Lösung habe oder auch hilflos bin und auch die Verantwortung dann ein Stück weit nicht alleine tragen muss. Ja.
Also jetzt haben wir ja am Schluss den Bogen zur Achtsamkeit auch noch geschlagen, so dieses im Hier und Jetzt sein, was wir ja, ich glaube, insgesamt sehr, sehr schlecht können, sondern eben immer irgendwo anders dazwischen hängen. Aber ja, ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, es hat ganz viel auch in der Medizin, spielt ja häufig das, ja, Umgang mit Fehlern, Schuld ist ein ganz großes Thema auch in der Medizin. Und gerade da ist es häufiger manchmal auch, wenn man sich beschäftigt so mit dem Thema Fehlerkultur auch, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wir suchen in der Medizin, haben wir häufig ja immer noch so die Kultur, wir fragen, wer ist schuld? So. Und das ist mir da auch nochmal ganz wichtig, auch für zu sensibilisieren, dass wir häufig so dazu tendieren, in Situationen, wo vielleicht, das ist ja meistens so, dass nicht ein einziger oder eine einzige Sache schuld ist, sondern es immer verschiedene Faktoren auch sind, die vielleicht auch dazu beitragen, dass ein Patient vielleicht dann es nicht mehr geschafft hat. So. Und Da kommt nochmal so das Thema mit Schuld bzw. Hilflosigkeit vielleicht zusammen. Das weiß man auch, es ist manchmal häufiger oder leichter für uns zu sagen, der oder das ist schuld. Dann haben wir wieder was, was wir beeinflussen oder kontrollieren können. Da weiß ich, okay, daran hat es gelegen, das kann ich beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Aber es auszuhalten, dass ich vielleicht gerade nichts besser machen konnte, sondern ich einfach jetzt vielleicht wirklich in einer, mit dem Rücken zur Wand stehe oder in einer Hilflosigkeit bin, das ist mir nochmal ganz wichtig, auch zu betonen, dass wir häufig dazu tendieren, immer schon eine Ursache, eine Schuld zu suchen, aber es manchmal einfach diese Hilflosigkeit auszuhalten gilt, vielleicht. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort, die Hilflosigkeit aushalten lernen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ist sicher nicht einfach, ist, glaube ich, auch was man wirklich lernen darf oder lernen muss, aber wahrscheinlich ein Game Changer, wenn man das schafft. Also da wirklich auch mal von der Schuldzuweisung oder aber auch die Schuld auf sich zu nehmen, da mal wegzukommen.
Und letztendlich, was können wir für die Patienten tun? Auch wenn wir ihnen keine Therapie mehr anbieten können, wir können immer da sein als Ärztin oder als Arzt. Und das finde ich ist wichtig.
Genau. Katharina, das war ganz toll, dieses Interview. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schön, sehr erhellend. Habe auch wieder einiges dazu gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Expertise. Und ich bin gespannt, ob wir nochmal ein Thema finden, wo wir dann irgendwann mal weitermachen können.
Nein, ja.
Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Wir freuen uns, dass du in dieser Folge unser Gast warst und hoffen, dass du etwas Neues gelernt oder über dich erfahren hast. Hat dir die Folge gefallen? Lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da oder und sag's weiter. Hat sie dir nicht gefallen? Sag's uns.